Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent. Der Samstag.
Und dann habe ich mir gedacht, also wenn die jetzt uns einfach packen würden, dann wären wir wahrscheinlich tatsächlich einfach ausgeliefert.
Luzi Bernet ist seit 2022 Korrespondent der NZZ in Italien. Er ist, das darf man glaube ich schon so sagen, ein Urgestein im Hause. Er war Leiter mehrerer Ressorts bei der NZZ, Mitgründer der NZZ am Sonntag und später dort Chefredaktor. Und seit eben ein paar Jahren lebt er zusammen mit seiner Frau in Rom und schreibt da über Politik. Aber er bringt eben auch ganz andere Geschichten aus diesem Italien mit.
Ja, das tatsächlich, es riecht so wie der Hölle, nicht? Also es wird gebrannt, gefeuert, es gibt viel große Lehm- und Erdhaufen, wo dann die Glocken eben drin versteckt werden während des Gießvorgangs.
Bevor wir beginnen aber noch, warum erscheint diese Folge an einem Samstag? Die NZZ ist die Zeitung im deutschen Sprachraum mit dem größten Netzwerk an Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Wir hören sie im Akzent hier jeden Wochentag, wie sie jeweils eine Geschichte aus dieser Welt erzählen. Wir haben uns aber gedacht, da geht noch mehr. Denn unsere Leute vor Ort, die erleben ja nebenbei noch sehr viel mehr. Sie leben dort. Und ich werde sie ab jetzt jeden Samstag hier ausfragen. Über die größeren und die kleineren Geschichten. In diesem Gespräch hier werden mehrere davon vorkommen.
Wenn du im Senat in Italien, in Rom, eine Debatte verfolgen willst und dahin gehen willst, musst du eine Krawatte tragen, sonst lassen sie dich gar nicht ins Haus. Also es hat eine gewisse Bedeutung immer noch.
Mein Name ist Simon Schaffel. Willkommen. Luzi Bernet habe ich zu Beginn gefragt, ob er in den vergangenen Monaten etwas erlebt hat, das in Italien nochmal neu hat sehen lassen.
Ja, das war eine Begegnung, habe ich im letzten Spätherbst, die mich irgendwie ein bisschen erschüttert hat, weil sie auch mein Bild von Italien ein bisschen verändert hat. Also ich habe mich erstmals, seit ich Italien besuche, und ich besuche es schon seit Jahrzehnten, schon länger, längst vor meiner Korrespondentenzeit, ich habe mich erstmals unwohl gefühlt. Ich war in einem peripheren Außenquartier von Neapel, Gaivano heißt das. Das ist eine Retortenstadt eigentlich, die man gebaut hat nach einem Erdbeben 1980, wohin man dann Leute umgesiedelt hat, die eben ohne Wohnung waren nach dem Erdbeben. Das waren meistens arme Leute mit wenig Geld und denen hat man Wohnungen gebaut auf der grünen Wiese, aber in ein Quartier, wo es null Anbindung gab, auch zum Zentrum, wo es keine Arbeitsplätze gibt, wo es eigentlich nichts gibt. Das ist flach. Und da entstand eben in den 80er Jahren diese Wohnblocks mit Leuten, die eigentlich kein Einkommen hatten. Das wurde zu einem Rekrutierungsgebiet für die Camorra. Und ist es eigentlich bis heute geblieben. Und in diesem Gaivano gibt es eben einen Priester, Don Maurizio Patriciello, der sich mutig gegen die Camorra wehrt, der auch massiv bedroht wurde. Und ich habe ihn besucht, er selber lebt unter Polizeischutz und ist gut bewacht. Aber ich bin dann durch dieses Quartier gelaufen mit dem Fotografen, der mich begleitet hat. Und da war wirklich alles zu. Es gab keine Bar, die offen hatte. Alle Geschäfte waren verriegelt, so es denn überhaupt Geschäfte hatte. Es gab keine Leute auf der Straße, außer dass wir kontrolliert wurden von der lokalen Camorra, also von einem Clan da. Die sind im Schritttempo im Auto an uns vorbeigefahren, okay, und haben uns gefilmt. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn die jetzt uns einfach packen würden, dann wären wir wahrscheinlich tatsächlich einfach ausgeliefert, weil es gibt keine Polizisten, es gibt nichts, was irgendwie was einem helfen würde, keine Personen sind da. Und ich habe da das erste Mal so gespürt, wie es ist, wenn man an einem Ort wohnt, wo einfach der Staat in keinster Weise präsent ist. Mhm. Und habe ich gemerkt, dass das vielen Italienern auch so gegangen ist in der Vergangenheit, in Palermo, in anderen Städten, und dass es teilweise leider heute noch so ist, vor allem natürlich in diesen tristen Vorstädten.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Die läuft da einfach und unangemeldet halten die an und bleiben dann einfach mit euch, bei euch 10 Minuten lang, oder?
Also irgendwie so einfach ein ungutes Gefühl. Also wir wurden nicht aktiv bedroht, aber man merkt, wer da in diesem Quartier das Sagen hat. Und das ist eben nicht der Staat, es sind nicht Ordnungskräfte, sondern es ist die Camorra oder ein Clan oder eine Familie vielleicht.
Okay, und es war klar, die wussten, dass ihr kommt. Die wussten, wer ihr seid.
Das kann sein, das weiß ich nicht genau. Möglicherweise haben sie realisiert, dass wir zum Interview bei Don Maurizio waren und haben das dann einfach verfolgt.
È un momento delicato che si protrae da anni perché questi quartieri c'è stato un errore non solamente a Napoli, attenzione, a Napoli in Italia, ma anche in Francia.
Was macht diesen Mann eigentlich aus, dass er diesen Kampf auch führt?
Ja, also ich meine, das ist man kann sagen, das ist wahrscheinlich ein Held. Don Maurizio lebt unter Polizeischutz 24 Stunden am Tag, er kann sich nicht frei bewegen und wehrt sich mit allem, was in seiner Macht steht, gegen die Camorra.
Also wie?
Ja, indem er halt gegen die Camorra anpredigt beispielsweise, indem er eben, nachdem es wieder eskaliert ist mit Schießereien und so im Quartier, auch direkt Giorgia Meloni angerufen hat und gesagt, hey, du musst unbedingt kommen, du musst was machen. Was dann auch passiert ist, das war dann tatsächlich Giorgia Meloni. Kam nach Gargano, hat Don Maurizio besucht und hat dann auch Zusicherungen abgegeben, sie würde die Polizeipräsenz verstärken, sie würde mehr intervenieren, sie würde einen Ort, wo es wirklich nach Zerfall riecht, wieder instand setzen, ein örtliches Sportzentrum. Das hat sie auch gemacht, das steht da, ist ein wunderbarer Sportpalast geworden. Er hat sich schon einen Namen gemacht, als er sich gegen diese illegalen Müllverbrennungen und Müllabfuhr, Müllentsorgung in den benachbarten Gebieten, in der Terra dei Fuochi, sagt man dem, gewährt hat. Das hat ihm dann auch nationale Schlagzeilen eingetragen. Und er ist auch nicht der einzige Priester, der aktiv sich gegen die Mafia wehrt. Es gibt andere Figuren. Und Don Ciotti, eine große Figur. Also die katholische Kirche spielt da auch, muss man sagen, nicht alle, aber auch eine wichtige Rolle.
Eine kurze Anmerkung dazu. Das Problem der illegalen Entsorgung und Verbrennung von Abfällen ist gerade in der Campania, also dem Gebiet zwischen Neapel und Caserta, ein Milliardengeschäft. Und das wird etwa seit 1980 kontrolliert von der Camorra, den lokalen Mafia-Clans. Aber auch die 'Ndrangheta in Kalabrien und die Clans der sizilianischen Cosa Nostra machen auf ihrem Gebiet damit Geld. Aber die Gegend nördlich von Neapel, die heißt nicht umsonst Terra dei Fuochi, Land der Feuer. Sie heißt aber auch Dreieck des Todes. Lungenkrankheiten sind hier viel häufiger und es gibt bis zu 3-mal mehr Krebserkrankungen als sonst im Durchschnitt. Und Don Maurizio, den Luzi getroffen hat, der hat 2 Brüder, seine Schwägerin und einen Neffen an den Krebs verloren. Und dass er öffentlich gegen das Geschäft der Camorra vorgeht, das macht ihn eben auch zur Zielscheibe, erzählt Luzi weiter.
Das war an einem Sonntag, wo er Messe hielt. Am Schluss gab es das Abendmahl. Und da kam ein Mann in die Kirche, stellte sich in die Reihe derjenigen, die die Kommunion empfangen wollten. Don Maurizio kannte den Mann, wusste, dass er ein bisschen ein schwieriger Mann ist, eine schwierige Person. Mhm. Und als er dann vor ihm stand, wollte Don Maurizio ihm die Oblate überreichen, worauf der Mann ihm ein kleines Paket zustellte und das wurde dann geöffnet und darin befand sich tatsächlich eine Patrone, ja, als untrügliches Zeichen, geh nicht zu weit, lieber Don Maurizio. Ja. Und das hat er natürlich dann der Polizei gemeldet und so weiter. Es gab einen Aufschrei im Land, muss man auch sagen. Also es hat sich wirklich bis hinauf zum Staatspräsidenten haben sich alle dann für Don Maurizio eingesetzt und gesagt, jetzt reicht's, das darf nicht sein. Unsere Mafia-Kämpfer dürfen nicht so bedroht werden. Das geht nicht. Also das war dann tatsächlich eine nationale Geschichte.
Dunque, lei ha paura in questi momenti?
Non ho paura perché non eccessivamente, anche perché lo Stato mi è molto accanto.
Und was hat dir gesagt, als du ihn getroffen hast? Ich mache weiter, mir ist das alles egal, ich bin sicher?
Ja, also egal ist ihm natürlich definitiv nicht. Er sagt auch, dass er schon Angst hat natürlich, aber er lässt sich überhaupt nicht davon beirren. Er macht das nunmehr schon seit Jahren, Jahrzehnten. und geht einfach weiter. Der macht einen ganz unbeirrten, entschlossenen Eindruck. Aber klar, ich meine, sowas ist natürlich bedrohlich und unangenehm.
Das Thema Bedrohung durch die Mafia ist ja klar, wenn man über Italien spricht, haben sich jetzt Italien-Korrespondentinnen und Korrespondenten der letzten Jahrzehnte immer damit beschäftigen müssen, natürlich, weil das ganze Land beschäftigt, ist aber in gewisser Weise ein altes Problem. Aber darin gibt es ja auch neue Realitäten, oder? Also was würdest du sagen, ist vielleicht anders jetzt?
Ja, das hat sich natürlich massiv verändert und es wäre ja völlig falsch zu glauben, Italien sei von der Mafia beherrscht und das sei das einzige Gesprächsthema. Das ist überhaupt nicht so. Italien ist ein modernes Land und eine moderne Wirtschaftsnation und die Mafia spielt eine Rolle, aber sie spielt und das haben einfach viele außerhalb Italiens nicht zur Kenntnis genommen. Sie spielt halt auch außerhalb des Landes eine Rolle. Auch in der Schweiz, auch in Deutschland, auch in Frankreich, überall auf der Welt hat die Mafia ihre Füße in der Tür gewissermaßen. Im Drogenhandel ist sie sehr präsent. Die 'Ndrangheta ist mittlerweile eine riesige Organisation geworden, in diesem Bereich weltweit, global tätig. Sie dominiert einen Teil der Agrarproduktion in Sizilien noch und in anderen Gegenden Italiens. Sie ist in der Geldwäscherei immer sehr aktiv. Sie kauft Windräder, Anlagen zur Energieproduktion, um Geld zu waschen. Ja. Der normale Italiener, wenn er nicht gerade in Gaivano wohnt, spürt so wenig von der Mafia wie ein Zürcher in Zürich. Mhm. Aber was sich komplett geändert hat, gegenüber, sagen wir, den 90er Jahren oder davor, es gibt nicht mehr diese blutigen Attentate. Es gibt wohl immer noch Abrechnungen zwischen Familien, zwischen Clans, wo es geschossen wird, auch wo es Blut gibt. Aber diese Attentate auf Politiker, Richter und so weiter, die gehören eigentlich der Vergangenheit an. Danach wurde es dann auf dieser Ebene einigermaßen ruhig um die Mafia.
Aber sie zieht immer noch junge Menschen an. Ich nehme jetzt mal an, die Leute, die euch da gefilmt haben, waren eher junge Menschen.
Ja, ja, und sie sind auch sehr, wie soll ich sagen, aktiv in Sachen Digitalisierung. Also sie, ja. Sie gehen auf Werbung über die sozialen Medien, sie verkörpern über TikTok-Videos und so weiter ein Bild.
Ja, Mafia-Talk.
Ihrer Mafia-Werte auch und der Welt, in der sie sich bewegen, das wird sehr stark so auf jugendlich getrimmt.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Zum Glück erlebt Luzi Bernet auch andere Geschichten in Italien und er schickt sie dann nach Zürich. Eine davon ist mir letztens aufgefallen, eben weil sie auch etwas aussagt über ein Italien. Du warst mehrfach in Neapel dieses Jahr.
Ja, ich bin oft in Neapel, ja. Großartige Stadt, eine wunderbare Stadt, wunderbar gelegen, einfach herrlich. Ein bisschen irr, ein bisschen wild, alles gleichzeitig, aber auf jeden Fall ganz, ganz toll. Eine der interessantesten Städte in Italien. Und ich wurde aufmerksam gemacht von einem Freund da in Neapel auf diese Geschichte. Es gibt in Neapel ein klitzekleines Geschäft, Marinella heißt das, und dort werden Krawatten verkauft.
Okay.
Da habe ich gedacht, ja, so what? Und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt eine hübsche Geschichte mit Donald Trump rund um diese Firma. Und da bin ich hingegangen.
Ciao, ciao, ciao. Poi arrivo,
Und habe dann eigentlich zwar ein ganz kleines Geschäft gesehen, aber einen globalen Akteur. Und das ist eigentlich auch sehr typisch für Italien. Italien wird ganz stark getragen wirtschaftlich von einer Unzahl von Kleinst- und Klein- und Mittelbetrieben, die hoch erfolgreich sind. Und Marinella ist eigentlich eines dieser Beispiele. Die Firma produziert Krawatten, tatsächlich auch Foulards und andere Bekleidungsstücke. in guter Qualität, wird alles von Hand gearbeitet da.
Ragazzi, sentite anche voi, Christina, senti anche tu. Allora,
wir haben auch das Atelier der Näherinnen besucht, wirklich eindrücklich, so ganz Biedermeier-mäßig, ohne irgendeinen Computer oder irgendeine Maschine. Aber die haben eben eine illustre Kundschaft, nicht? Die hatten seit Kennedy alle amerikanischen Präsidenten als Kunden, französische Staatspräsidenten, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, also alle kauften und kaufen bei Marinella, auch Showstars, Filmstars und so weiter. Und mit Trump war es tatsächlich so, dass, das hat mir dann der Herr Marinella erzählt, der ist in der dritten Generation, leitet hier die Firma, da sei ein Mann ins Geschäft gekommen, einigermaßen gut Italienisch sprechend, aber mit einem amerikanischen Akzent, und hätte Krawatten geordert für eine Person, die Donald Trump sehr, sehr, sehr nahe stehe.
Allora io dico, no, no, allora no, sta sbagliando, deve prendere questo, deve prendere quest'altro, quindi mi impongo un po', cercando di decidere, dico no, deve prendere questo qua.
Und Marinella hat gesagt, ja, ich hatte eine Eingebung, habe den Mann beraten, habe ihm Krawatten gegeben und die geschenkt. Also er hat dann auch nichts gezahlt dafür, der Mann. Und 3 Wochen später kam ein Brief aus dem Weißen Haus, unterzeichnet mit der krakeligen Unterschrift der Bekannten von Donald Trump, und worin sich der amerikanische Präsident bedankt für das nette Geschenk aus Neapel. Und das habe ich dann zum Anlass letztlich genommen, um diesen Artikel zu schreiben. Und habe eben da dieses ganze Universum entdeckt, an handwerklichem Können, an hübschen Geschichten, also wirklich was ganz Tolles.
Der Marinella scheint einen guten Riecher zu haben auch.
Ja, und die waren auch originell, also der Vater, oder der Nonno, nein, der Großvater des jetzigen Geschäftsführers hatte die geniale Idee, Krawatten-Knoten-Bindekurse anzubieten.
Brauche ich auch.
Das stellt man sich jetzt leicht idiotisch vor, aber es war insbesondere im Bereich der Fliegen damals sehr gefragt, weil die Fliegen, die gab es noch nicht so wie heute mit einem Gummiband, wo man das dann verstecken kann unter dem Kragen, sondern die musste man binden. Das ist relativ komplex, und der Nonno von Marinella hat also das angeboten, und da sind dann tatsächlich viele Schauspieler, Marcello Mastroianni, Totò, das ist eine der großen Figuren in Neapel, sind in diese Kurse gegangen und haben davon erzählt, und so hat sich dann der Ruf der Marinellas schnell verbreitet bis hinein in die italienische Glaspolitik, wo die Krawatte immer noch ein wichtiges Accessoire ist, verkörpert Macht, verkörpert Einfluss. Mhm. Wenn du im Senat in Italien, in Rom, eine Debatte verfolgen willst und dahin gehen willst, musst du eine Krawatte tragen, sonst lassen sie dich gar nicht ins Haus. Also es hat eine gewisse Bedeutung immer noch, und die Politiker, die möchten sich dann auch ordentlich anziehen und kaufen eben keine fancy, bunten irgendwas Krawatten, sondern die möchten dann was haben, was schön ist, was Stil hat, und dann gehen sie zu Marinella. Mhm. Marinella hat auch ein bisschen geschmunzelt, als ich ihm dann gesagt habe, aber der Donald Trump sei jetzt nicht gerade der Inbegriff des eleganten Krawattenträgers, genau, weil er sie ja immer zu lang trägt. Und dann hat er geschmunzelt, aber dann geschwiegen, weil er ja auch seine Kunden nicht verprellen will.
Dieses Italien der Handwerkskunst. Die älteren Leute in kleinen Läden, die etwas so gut können, dass sie auf der ganzen Welt gefragt sind dafür. Ich wollte von Luzi wissen, ist das nicht auch ein bisschen ein Klischee, ein italienisches? Und er sagte ganz klar, nein, wirklich nicht. Es gibt so viele Familienunternehmen, die sehr erfolgreich sind. Und als Italien unter den Zollhammer des wahrscheinlich gut krawattierten US-Präsidenten geriet, da hat Luzi mal nachgeprüft. Agrarprodukte machen nur etwa 10% der Exporte in die USA aus. Viel stärker aber ist die Pharmabranche von Italien und die Produktion von Maschinenteilen. Also Italien sei, was Exporte angehe, Vize-Europameister direkt hinter Deutschland. Mit teils hochqualifizierten Manufakturen. Zum Beispiel für Glocken.
Das war ein weiterer Betrieb, wo es halt wirklich nach alter Väter Sitte zu und her geht. Also Glocken werden auf der ganzen Welt gegossen, aber wahrscheinlich kaum je so wie in Anione. Das ist eine ein kleines Städtchen hoch oben in den Abruzzen, in Molise heißt das, heißt die Region, eine wenig bekannte Region in Italien. Und da gibt's eben die Marinellis, diesmal mit I am Schluss. Und die stellen seit Urzeiten Glocken her und wurden, glaube ich, seit 1924 sind sie sowas wie der päpstliche Hoflieferant. Also sie dürfen das päpstliche Siegel führen, weil sie eben auch Glocken eben in den Vatikan liefern. Und gleichzeitig werden aber diese Glocken mittlerweile global abgesetzt. Also die verkaufen nach New York an den UNO-Hauptsitz beispielsweise. Da gibt's eine Marinelli-Glocke. Oder nach Peking, als ich da war, wurde gerade eine Glocke für Vietnam gegossen. Also auch da ein kleines Unternehmen, weit weg von der Hektik der Großstädte, produziert für den Weltmarkt.
Ja. Buongiorno. Piacere.
Natürlich, die Werkstatt ist von vorgestern.
Ja, genau, wie war das? Also du warst ja da drin, wie hat sich das angehört? Wie hat sich das angerochen?
Ja, das tatsächlich, es riecht so wie in der Hölle, nicht? Okay. Also es wird gebrannt, gefeuert, es gibt viel große Lehm- und Erdhaufen, wo dann die Glocken eben drin versteckt werden während des Gießvorgangs. Dann werden auch die Glocken geprüft. Maestro Campanaro heißt er, testet dann die Glocken auf den richtigen Ton, ob es dann auch stimmt. Also das ist alles so, ja, sehr, auch wieder eine Firma, in der es keine Computer gibt, keine künstliche Intelligenz und gar nichts von all dem, die aber trotzdem eigentlich modern ist. Und sie haben auf der anderen Seite aber eben auch solche Tools im Einsatz. Sie haben eine App, über die sie weltweit Glocken steuern können beispielsweise. Also es ist ein interessantes Gemisch von globaler Präsenz, altem handwerklichen Können und auch peripher mindestens dem Einsatz von modernen Technologien.
Fun Fact hier, der Prozess für eine solche Kirchenglocke kann bis zu 4 Monate dauern. Und erst am Schluss wird klar, ob alles richtig gelaufen ist. Und da ruft man schon mal nach Beistand. Die Campanari rufen hier beim Eingießen der über 1200 Grad heißen Bronze die heilige Maria an. Einige dieser Aufnahmen sind übrigens vom ziemlich unterhaltsamen YouTube-Channel der Glockengießerei. Ich verlinke den in der Folgenbeschreibung. Aber dieses alte Handwerk, das habe auch etwas mit der Zukunft zu tun, findet Luzi. Wie ist das gemeint?
Ja, also man hat natürlich dann diese althergebrachte Tradition des Herstellens dieser Glocken zum Anlass genommen, um ein bisschen weiter zu denken. Und ich habe dann auch mit dem Gemeindepräsidenten gesprochen von Anione und der hat mir gesagt, ja genau so, wie wir eigentlich diese Glocken herstellen, müsste sich auch die Wirtschaft hier entwickeln. Mhm. Und dazu muss man wissen, Molise ist tatsächlich eine rückständige Region. Die Leute ziehen weg, immer noch die jungen Leute. Und was der eben möchte, ist eben ältere Leute, Leute, die vielleicht auf dem Weg in die Rente sind, anziehen und sie ermuntern, in den Molise zu ziehen, vielleicht da ein Haus zu kaufen und eben all das dort zu realisieren, was sie in ihrem früheren Leben nicht hatten, nämlich eben auch die Entschleunigung, das Langsame, das gute Essen, die sorgfältig hergestellten Produkte eben genießen zu können. Und La Vita Lenta ist mittlerweile, also das langsame Leben, ist mittlerweile so ein Claim geworden. Das ist sicher nicht in jedem Fall erfolgreich, aber schon ein, wie soll ich sagen, ein Potenzial. Italien wird immer älter, Europa wird immer älter und ich glaube so die Sehnsucht nach Rückzug, Überschaubarkeit, Langsamkeit eben. Jedenfalls ist das die Idee des Bürgermeisters und von vielen auch wirklich sachverständigen Tourismusverantwortlichen.
Was denkst du darüber?
Ich denke schon, dass das eben für gewisse Regionen ein gewisses Potenzial hat. Ich stelle mir das schön vor, da zu leben, so im Einklang mit der Natur. Und so, jetzt das Anione ist dann schon recht klein. Ich weiß nicht, ob ich das möchte für mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Nische ist, die schön ist, ja.
Danke, Luzi.
Danke dir.
Das war NZZ Akzent der Samstag. Alle erwähnten Geschichten von Luzi habe ich verlinkt. Nächste Woche wird voraussichtlich unsere Korrespondentin Astrid Lange aus dem Silicon Valley in den USA erzählen. Merci, bis zum nächsten Mal.